Runter von der Straße! Absteigen und schieben, wenn es keinen Fahrradweg gibt!
Hey, du Umweltsau, wenn du nicht Auto fahren kannst, dann hol dir mal einen Esel. Der passt doch besser zu dir und ist klimafreundlicher als ein hässlicher SUV, Alter.
Platz da! Ich hol mir jetzt im Drive-In einen Double Bacon Triple Meat Burger. Ich mach dich genauso platt wie die Frikadelle hier.
Ach, scheiße. Das ist ja der Boris. Selbst der fährt jetzt ein SUV. Oh Mann, ey, ich glaube, der Planet ist echt nicht mehr zu retten.
Runter!
Aufwachen! Aufwachen! Christian, aufwachen! Christian, werd mal wach, Mensch. Wir wollen aufnehmen. Kein Tagschlaf halten. Ey, wir haben echt nicht so viel Zeit.
Hab ich geschlafen. Ja, aber Boris, du fährst ein SUV. Die Welt ist verloren.
Nein, du weißt doch, ich hab doch ein rotes Rennrad. Ich bin doch der rote Blitz hier.
Was? Habe ich das nur geträumt oder was?
Ja, natürlich. Boah. Aber das kann kein Albtraum sein, wenn er mit mir war. Willen.
Ey, das war echt so. Der Kampf, der Krieg auf der Straße und du mittendrin. Gegen mich.
Gegen dich. Aber wir sind doch sozusagen, bist du nicht für mich, bist du gegen mich. Aber Christian, worum geht's heute? Wir wollen doch wirklich über das Fahrradfahren nochmal sprechen, nachdem unsere letzte Folge eigentlich ziemlich spannend war und gut angekommen ist.
Ja, es gab auch einiges Feedback zur vergangenen Folge. Da wollen wir kurz drauf eingehen. Mhm. Und ich will mit dir auch nochmal darüber reden, Boris, bevor du dir den SUV anschaffst. Warum ist Radfahren eigentlich so geil?
Und dann heute schauen wir nochmal so ein bisschen hin zum E-Bike und auch für Alternativen für mehr Radverkehr und neue Mobilitätsangebote, eben Leihräder und sowas in der Richtung.
Genau, und zum Schluss interviewen wir wieder einen Experten.
Rainer Kolberg vom Magazin Veloplan. Das ist ein Magazin, das sich so an die Entscheiderinnen und Entscheider in den Kommunen und den Verwaltungen richtet. Aber es ist sehr spannend zu hören, wie es denn da eigentlich ist in der Fläche mit dem ganzen Radfahrkonzepten.
Ja, ich lege mich jetzt erstmal wieder hin und ich brauche jetzt irgendwie was Positives.
Ja, dann schlaf gut, ich wecke dich gleich nach dem Intro auf.
Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Öko-Dschungel. Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima. Podcast aus dem Öko-Dschungel mit Boris Dembrowski und Christian Noll.
Hey Christian, die letzte Folge hatten wir ja gemeinsam mit dem Besenwagen-Podcast gemacht und wir haben da einiges an Feedback dazu bekommen, auch von unseren Hörerinnen und Hörern und vielen neuen Hörerinnen und Hörern scheinbar auch. Ich glaube, ein Feedback hast du vorbereitet, oder?
Ja, wir hatten ja das letzte Mal über Lastenräder gesprochen, ob das sinnvoll ist, die sich anzuschaffen. Und man kann die sich auch leihen, aber wir wussten nicht genau wo. Und Joko hat einen Hinweis gegeben, es gibt nämlich das Forum Freie Lastenräder. Denn es gibt inzwischen in vielen Städten kostenlose Lastenräder sogar zum Ausleihen. Und auf der Webseite dein-lastenrad.de wird auf einer Karte abgebildet, welche Lastenräder es gibt. Und insgesamt gibt es inzwischen über 99 Initiativen. Das ist schon eine ganze Menge, finde ich. Schaut einfach mal rein und vielleicht lässt sich dann ja beim nächsten Transport locker auf ein Auto verzichten.
Dann hat uns noch Matthias geschrieben, danke für das nette Feedback. Und auch Ersch hat uns noch mal geschrieben, dass Radprofis natürlich, wie wir alle, super unterschiedlich sind. Er hat uns aber noch mal einen Tipp gegeben, dass der Radprofi Simon Geschke, der bei einem größeren Team unter Vertrag ist, vegan lebt. Wie lässt denn sich sowas mit einem krassen Leistungssport vereinbaren? Ich finde, das nehmen wir mal mit auf die Liste. Oder wenn wir das nächste Mal nämlich über das Thema Ernährung sprechen, das könnte ja auch ein spannendes Thema sein. Wie kriegt man das eigentlich mit so einem Lebensstil unter einen Hut?
Und man darf jetzt aber auch nicht denken, nur weil da jetzt ein so ein Bodybuilder, der vegan ist, durchgedreht ist, dass es negative Nebenwirkungen hat, ne?
Das stimmt. Christian, mir wurde schon öfter gesagt, jetzt erschrickst du vielleicht, dass unser, also oder vielleicht ist es echt ein Lob oder so, unser Podcast wird voll oft zum Einschlafen gehört.
Was?
Aber ich glaube, du hast mir erzählt, du hörst auch Podcasts zum Einschlafen, oder?
Ich höre auch Podcasts zum Einschlafen, aber andere, ich will die Namen jetzt nicht nennen, weil das sind eigentlich tolle Podcasts und ich denke mir dann immer beim Einschlafen, Mist, jetzt bin ich eingeschlafen und dann muss ich die Wach nochmal weiterhören.
Mhm. Und hörst du die dann nochmal nach?
Ja. Ich springe dann immer zu der Stelle, wo ich dann aufgehört habe.
Heute springen wir nicht, heute fahren wir ja. Heute pedalieren wir.
Boris, warum ist Fahrradfahren eigentlich so geil?
Weil es cool aussieht, weil es schnell ist, es einfach ein super gutes Fortbewegungsmittel ist, weil es umweltfreundlich ist. Ich glaube aber, du willst auf was anderes hinaus, oder?
Ist auch gesund, ne? Habe ich gehört. Und das fand ich ganz, ganz witzig. Und zwar gibt es auf der Webseite Nationaler Radverkehrsplan aus der Forschung zum Thema Radverkehr eine schöne Tabelle, die ich gesehen habe, wie viele Minuten Radfahren welche Effekte zeitigt. Ja? Also schon ab 10 Minuten verbessert das die Muskulatur, die Durchblutung ist gesund für die Gelenke. Ab 20 Minuten hat man einen positiven Effekt auf das Immunsystem, ab 30 Minuten auf die Herzfunktion. Und dann finde ich es interessant, ab einer Stunde nicht nur fürs Körpergewicht, sondern auch die Attraktivität. Mhm. Boris, also das ist wahrscheinlich der Grund deiner Schönheit, oder?
Ah, das, so habe ich das noch nie betrachtet. Ich muss unbedingt mal wieder jetzt mich auf den Bock schwingen. Ich war schon jetzt doch 2 Wochen nicht mehr länger Rennrad fahren, weil es einfach total stressig ist.
Und dann wird es nach einer Stunde auch tatsächlich dann eine Anti-Stress-Wirkung entfaltet sich dann auch. Mhm. Ja, also und wenn dann richtig.
Gibt es dann auch so einen Punkt, ab dem man auch wieder hässlich wird, weil man zu viel fährt?
Das weiß ich nicht.
Das wäre nämlich für mich wichtig, dass ich den Grund habe, auch nicht zu viel fahren zu müssen.
Ich würde einfach behaupten, das ist noch nicht genau erforscht. Aber wenn du noch promovieren willst, Boris, vielleicht ist das dein Thema.
Okay.
Aber wir haben ja die Jungs vom Besenwagen hier im Videochat gesehen, als wir das Interview gemacht haben. So hässlich waren die nicht, fand ich.
Nee, das stimmt tatsächlich.
Und die fahren verdammt viel Fahrrad.
Mhm, absolut, ja.
Ja. Und Radfahren ist auch gut für die Gesellschaft. Und zwar wurde ausgerechnet, dass wenn man einen Kilometer Auto fährt, dann zahlt die Gesellschaft drauf, nämlich 89 Cent pro Kilometer. Beim Fahrrad dagegen gibt es einen positiven Effekt, und zwar eben dieser Gesundheitseffekt, der dann die Allgemeinheit entlastet. Da kommen 26 Cent pro Kilometer der Gesellschaft zugute. Das ist doch auch irre, oder?
Ja, das ist super. Das heißt, wenn ich ganz viel Fahrrad fahre, spare ich Geld oder die Gesellschaft spart Geld. Könnte
du
entlastest man das
die Gesellschaft, genau, weil du weniger krank wirst.
Guck mal, in Berlin-Mitte, da gibt es doch unten irgendwo in der Nähe vom Checkpoint Charlie so immer so eine Anzeige, wie viel Solidaritätsbeitrag jetzt gerade erhoben wurde, wie viel Milliarden. Es gibt irgendwo die Schuldenuhr und sowas. Wir könnten doch auch so eine, wie viel sparen wir Fahrradfahrer denn an Geld für die Gesellschaftsuhr haben oder
sowas. Das könnte man auch machen, ja. Das könnte man auch machen.
Die Cycling-Uhr oder keine Ahnung, da muss man sich, vielleicht gibt es einen coolen Namen, das könnte mal jemand ja uns schreiben, wie so eine Uhr heißen könnte und dann gucken wir, dass wir eine Petition machen. Du wolltest schon immer mal eine Petition machen, dass wir vielleicht so eine Uhr aufstellen,
ich glaub,
die dann immer
das
zeigt.
Das ist mir ein bisschen zu klein, aber ich bin dafür, ich unterstütze dich dabei.
Ja, super.
Ja, und warum ich das Fahrrad so toll finde, ist, das Fahrrad ist ja mit das effizienteste Verkehrsmittel überhaupt, ja. Also ich glaube, das leuchtet direkt ein, dass Fahrradfahren effizienter ist als zu Fuß gehen. Also fürs Latschen werden 5 Watt Leistung benötigt bei einer Geschwindigkeit von nur 5 km/h. Mhm. Und das Fahrrad, wenn ich jetzt 15 km/h schnell fahre, also 3-mal so schnell, benötigt nur 1/3 bis 1/5 der Leistung. Und es gab eine Studie 1973, die dann gesagt hat, ja, das Fahrrad ist nicht nur das effizienteste Fortbewegungsmittel, sondern auch im Tierreich ist niemand effizienter. Sogar der Lachs kommt nur in die Nähe, aber seitdem hat sich einiges getan, also schade. Der Aal ist 3-mal so effizient wie ein Fahrrad.
Okay.
Ja, also das Rad braucht 17,5 Kilojoule pro Kilometer und Kilogramm. Der Aal nur 0,5, das heißt, der ist 3-mal so effizient. Oh. Grauwal ist noch effizienter, weil das ist ja einfach ein Riesenpott, ja, 0,4 und Haie 0,1 bis 0,2. Aber ich glaube, was jetzt technische Fortbewegungsmittel angeht, ist das Rad immer noch unschlagbar und das dafür, dass es ja schon uralt ist.
Ich habe mal gehört, auch glaube ich sogar, auch bei den Kollegen vom Besenwagen, dass der Pinguin mega effizient sein soll auch. Wenn man einen Pinguin aufs Fahrrad setzt sozusagen, dann wäre es der Wahnsinn, wie schnell das werden könnte.
Ja, ja, der ist wahrscheinlich dann schneller als das Licht. Ja, okay, aber du wolltest jetzt so ein bisschen auch über Technik reden und zwar über Technik für Faule und zwar E-Bikes. Die haben es dir jetzt irgendwie angetan, ne?
Naja, nicht angetan, aber es ist ja eigentlich das Thema, bei dem ja alle eigentlich im Moment irgendwie darüber reden. Also E-Bikes und das noch flottere Pedelec. Man geht ja aktuell davon aus, dass so 2 Millionen E-Bikes auf den deutschen Straßen gibt. Ich gehe davon aus, dass es ja wahrscheinlich mehr ist, weil allein im letzten Jahr ist der Absatz von E-Bikes um 39% gestiegen. Da freuen sich natürlich die ganzen Händler, egal ob stationär oder online, weil das sind ja wahre Umsatzrekorde, weil so ein E-Bike kostet ja auch deutlich mehr, als wenn du dir irgendwie so eine Gurke holst, die dann irgendwie nur für 200, 300, 400 Euro aus dem Baumarkt ist oder sowas.
Da ist die Marge dann auch für die Händler höher.
Ist ja auch, genau. Und natürlich macht es auch die Vielfalt. Früher war es, glaube ich, so, dass vor allem so Trekking- und Cityräder und auch Mountainbikes mit solchen Akkus und E-Motoren ausgerüstet wurden. Mittlerweile geht es eigentlich in alle Segmente und sogar jetzt ist es auch beim Rennrad angekommen, habe ich gehört. Da hat es am längsten gedauert, bis sich das durchgesetzt hat und ob das dort wirklich total sinnvoll ist, das frage ich mich auch, weil du fährst ja Rennrad eine längere Zeit und so ein Akku hält ja nicht ewig lange durch. E-Bike, was bedeutet das eigentlich für dich erstmal? Woran denkst du, wenn du an E-Bike denkst?
Ich denke an alte Menschen, die auf irgendwelchen Ostseeinseln E-Bike fahren.
Hast du die dort immer getroffen, oder wie?
Ja. Es ist doch, es gibt doch diese autofreien Inseln, die jetzt auf einmal ein Problem hatten, weil jetzt die ganzen alten Leute mit den E-Bikes dadurch, also knattern kann man ja nicht sagen, aber brettern.
Ja.
Und dann ist es vorbei mit dem schönen Frieden.
Aber wie du es gesagt hast, Ostseeinseln oder Nordseeinseln, da ist ja eine steife Brise, da kann ja mal richtig der Wind wehen und das hat es ja eigentlich damit auch mit dem E-Bike zu tun. Also Windsteigungen, längere Strecken, wenn du auch mal eine Last irgendwie transportieren willst und halt der Gegenwind oder der Wind insgesamt sind die schlimmsten Gegner, die ja man als Fahrradfahrerin oder als Fahrradfahrer haben kann. Was ein E-Bike nicht beheben kann, ist natürlich das Wetter. Ne? Auch auf dem E-Bike wirst du nass, wenn es regnet und es ist kalt und es schneit.
Na schade, das hätte mich jetzt überzeugt.
Ja, da kommen wir später dazu. Da habe ich nämlich was für dich vorbereitet. Und natürlich, bisher weiß man auch beim E-Bike, das ist eigentlich alles nur so der Freizeitaspekt. Auch das, was du gesagt hast, das war ja irgendwie alte Menschen oder ältere Menschen, die ja im Urlaub sind oder ihre Freizeit nutzen, die sie jetzt verdient in der Rente haben. Klar ist es erstmal besser, wenn die mit einem E-Bike als mit einem Auto auf einer autofreien Insel herumdüsen und der Wochenendausflug mit dem Fahrrad oder so gemacht wird, ist natürlich auch besser. Aber so ein richtiger Big Point, von dem wir immer sprechen, also dass man wirklich einen Unterschied fürs Klima machen kann, den kannst du ja eigentlich nur in der Alltagsmobilität dir holen.
Also dann, wenn man vom Auto auf das E-Bike umsteigt und das Fahrrad für einen aus welchen Gründen auch immer keine Alternative ist. Vielleicht, weil man es einfach tatsächlich, also Entschuldigung, wenn ich über die alten Leute gewitzelt habe, wenn man es halt von der körperlichen Konstitution nicht schafft, ist es natürlich eine tolle Unterstützung. Oder wenn es zu weit ist oder wenn man nicht verschwitzt im Büro ankommen möchte.
Ja, richtig. Wie weit fährst du mit dem Fahrrad bis zum Büro bei euch?
Na, das ist nicht so weit. Das sind vielleicht 4-5 Kilometer, eine Strecke.
Ja. Genau, also bei meiner alten Arbeit bin ich ja so 10 Kilometer pro, also hin 10 und dann nach dem Arbeiten auch 10 wieder zurück. Ich finde, das ist noch total super. Das war für mich jetzt überhaupt kein großes Problem. Ich glaube aber schon ab so 10 Kilometer, für manche vielleicht, die nicht so fit sind und wie du sagst, nicht verschwitzt oder wie auch immer ankommen. Das hat ja auch immer damit zu tun, wie langsam man fährt und wie lange man braucht. So ab, sage ich mal, 10 bis 20 Kilometer kann das E-Rad schon eine super Alternative fürs Auto sein. Ja, und für manche dann eben auch ein bisschen früher. Und nochmal kurz zum Überblick. Es gibt ja so im Groben 2 verschiedene Modelle. Einmal E-Bikes, die bis 25 km/h pro Stunde beim Treten unterstützen. Und dann gibt es welche.
Das ist ja schon flott.
Das kann schon flott sein. Es ist vor allem gerade beim Anfahren immer an den Ampeln immer eine sehr schöne Unterstützung, weil da merke ich, dass die erstmal flott werden und dann ich sie später doch überhole, so schnell wie ich bin. Und dann gibt es natürlich gegen die man keine Chance erstmal hat. Das sind die bis zu 45 Kilometer pro Stunde schaffen. Das sind diese sogenannten S-Pedelecs. Und die haben dann auch ein Kennzeichen und je nachdem ist natürlich auch die Reichweite unterschiedlich, je nachdem, wie groß dein Akku ist, du eine gute Qualität hast und natürlich, wie die Umgebung ist. Das kann dann so zwischen 50 und 130 Kilometer werden, aber klar, wenn du viele Berge dazwischen hast, dann gibt natürlich so ein Akku auch früher den Geist auf, als wenn du die ganze Zeit irgendwie halb bergab
rollerst. Und auch, wie schwer man ist, ne? Ich bin mal in den Alpen in der Gruppe mit E-Bikes den Berg raufgefahren, mein Akku hat natürlich am meisten gelitten.
Echt? Aber du bist doch jetzt wirklich auch nicht so.
Naja, das war hier so Yoga-Mädels, weißt du?
Ah, okay.
Die wiegen halt nur die Hälfte von mir.
Und Christian, ist so ein E-Bike, ist es klimaneutral oder ein Fahrrad?
Nö, das muss ja auch hergestellt werden, ne? Und wenn es kaputt ist, auch wieder entsorgt werden. Also nichts ist klimaneutral.
Das stimmt. Und holen sich dann jetzt Hunderttausende von Deutschen so einen Klimakiller ins Haus? Was denkst du?
Naja, ein Klimakiller, womit verglichen? Ne? Also wenn du damit ein Auto ersetzt, beziehungsweise dir kein neues Auto anschaffst, dann ist es natürlich eine Entlastung fürs Klima. Aber worauf willst du hinaus? Du willst jetzt wissen, wie viele E-Bikes im Jahr verkauft werden?
Nee, das haben wir ja oben schon, dass ja relativ viele verkauft werden. Und aber eigentlich darauf hinaus, wie du es gesagt hast, so richtig sinnvoll aus dem ökologischen Blickwinkel ist es erst, wenn du vorher nicht zu Fuß oder mit einem normalen Fahrrad gefahren bist. Sondern wie du es gesagt hast, es macht erst Sinn, wenn du eine Tätigkeit hast, wie du bist gependelt und jetzt lässt du dein Auto einfach viel öfter stehen oder vielleicht schaffst du sogar dein Auto ab. Es wird ja oft darüber gesprochen, dass diese Akkus ja solche Umweltsünden sind. Da habe ich nochmal nachgeschaut. Also ein Elektrofahrrad-Akku ist bereits nach rund 100 Kilometer Fahrt anstatt mit einem durchschnittlichen Auto ausgeglichen. Das sind offizielle Zahlen vom Umweltbundesamt, das berichtet dies. Na klar, wichtig dabei ist dann natürlich später dann auch, den Akku des E-Bike mit was zu laden, Christian?
Mit Wasser?
Nein, mit Ökostrom. Mit
Wasserstoff.
Wasserstoff, da hatten wir doch in der vorletzten Folge dazu, dass es noch ein bisschen dauert.
Ja.
Wobei für E-Bikes könnte sich das wahrscheinlich, weil die so klein sind, die Akkus.
Du brauchst halt einen Anhänger mit einem Wasserstofftank und dann musst du aufpassen, dass du keine Unfälle brauchst. Ja, also mit Ökostrom beispielsweise.
Genau.
Oder auf jeden Fall.
Und was kostet das? Hast du da eine Ahnung, wenn du so 100 Kilometer fahren willst?
Wie viel verbraucht das denn?
Ja, kommt ja drauf an, natürlich, wie viel Kilowattstunden. Aber so im Durchschnitt, sagt man so zwischen 10 und 40 Cent.
Genau, Kilowattstunde Strom sind so 30 Cent, glaube ich, aktuell. Ne?
Genau, also bis zu 40 Cent, je nachdem, wie die Streckenbeschaffenheit ist und die Fahrweise. Wenn du flott unterwegs bist, trotz ein paar übergewichtigen Kilos, dann geht es natürlich nicht so lange.
Ja, cool. Also das ist ja ganz schön günstig, finde ich.
Das ist günstig, genau. Im Gegensatz zum Auto natürlich total günstig und es ist ja trotzdem immer noch Bewegung. Was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, weil es wäre ja eigentlich auch schön, wenn an sich das Fahrrad ja auch nachhaltig produziert wird. Und was ich herausgefunden habe, es gibt seit einem guten halben Jahr das Umweltsiegel, den Blauen Engel, auch für E-Bikes in Deutschland. Für die E-Bikes wurden eben verschiedene Umweltkriterien festgelegt, die sie erfüllen müssen, um dieses Siegel zu bekommen. Die Akkus sollen eine bestimmte Lebensdauer haben. Das Bike an sich soll langlebig und recycelbar sein. Das Problem ist aber, bisher hat sich noch kein einziges Unternehmen aus der Fahrradbranche für einen Blauen Engel im E-Bike-Bereich beworben.
Das ist leider bei ganz vielen Produkten so, ne? Dass die halt in einer Dimension beispielsweise irgendwie Energieeffizienz besonders gut sind, dann aber andere Anforderungen an Schadstoffe nicht erfüllen und die hohen Ansprüche, die so ein Produkt dann haben sollte, die werden von den Herstellern oft nicht erfüllt. Aber wahrscheinlich eben auch, weil alle sagen, ja, ein E-Bike, das ist ja an sich umweltfreundlich. Da brauche ich jetzt halt nicht mehr darauf schauen, wie hoch ist der Energieverbrauch, anders als bei einem Auto, wo ich auf den Spritverbrauch tatsächlich eben auch achten muss.
Ja, ich habe jetzt was gefunden, wo ich mir fast vorstellen könnte, dass das aber ein E-Bike wäre, was den Blauen Engel wirklich verdient hätte, so auf den ersten Blick. Also es gibt ein Startup oder ein Unternehmen aus Norwegen, das macht das Podbike. Hast du davon schon mal was gehört?
Kann man dabei Podcasts aufnehmen beim Fahrradfahren?
Ich dachte auch erst irgendwie, keine Ahnung, ob das irgendwie gekoppelt ist oder wegen einem Podwahl oder was auch immer. Aber keine Ahnung, heißt jedenfalls Podbike. Bin ich im Netz bei den Recherchen zum Thema E-Bike drauf gestoßen, fand ich sehr spannend. Es ist ja, wie gesagt, aus Norwegen. Ich weiß gar nicht, ob E-Bike möglicherweise komplett korrekt ist, weil das Ding wird Velomobil genannt. Also fast so cool wie das Batmobil.
Also eigentlich ist es ein Auto oder was?
Nee, aber das sieht super futuristisch aus. Das Podbike hat aber tatsächlich, wie du gesagt hast, 4 Räder. Es ist komplett ummantelt und verdeckt. Und tatsächlich, das ist fast schon wie bei Batman, das kann sich beim Parken auf die Hinterräder stellen, so sozusagen stellt sich auf.
Ein Wheelie macht das dann.
Das macht dann so ein Wheelie. Sieht total cool aus und dadurch ist dann der Platzverbrauch in der Stadt, wenn du da mehrere hintereinander stellen willst, auch noch viel geringer.
Aha. Das ist jetzt aber dann nicht irgendwie, ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten so einen Lehrer, der hatte so ein Liegefahrrad und dann haben sich immer alle über den lustig gemacht.
Mhm. Ich glaube, man liegt da auch so drin und so treibt man das auch an, also so fährt man da drin Fahrrad. Aber das sieht auf den ersten Blick aus wie so ein ganz kleiner Mini-Smart durch die Außenhülle. Und durch die Außenhülle bist du halt als Fahrerin vor Wind, Regen und auch vor Aufprallschäden geschützt. Und die Batterie sorgt für Unterstützung beim Radeln. Und wie ich gesagt habe, beim Parken kannst du das Ding senkrecht stellen. Es sieht witzig aus. Insgesamt hast du natürlich auch einen geringeren Luftwiderstand als beim Rennrad durch die aerodynamische Hülle.
Ach, tatsächlich?
Ja, Reichweite, die sprechen von circa 300 Kilometern, die man schafft. Und der Rahmen ist dann so ein bisschen die Karosserie aus Thermoplast und ein bisschen Aluminium-Sandwich. Ist dabei super halt auch stabil und kann aber vollständig recycelt werden. Und das Ding fährt rückwärts. Und es hat so einen kleinen Drehkreis. Ja, ich habe mir gedacht, wenn ihr jetzt mit der Denef beispielsweise nach Potsdam oder irgendwo, weil die Büromietkosten so explodieren und ihr müsst ins brandenburgische Umland, wie kommst denn du dahin?
Wie schnell fährt das denn dann?
Ja, wie so ein 25, wie so ein ganz normales E-Bike. Ich weiß nicht, ob man das dann vielleicht auch tunen kann auf dieses S-Pedelec und dann hat es ein Kennzeichen. Das hat dann ein Kennzeichen oder sowas.
Ja.
Aber wie gesagt, du kommst trocken an. Wenn du dich gut anziehst, bist du auch warm. Du wirst nicht schwitzen. Der Wind ist nicht so das Problem. Ich fand das schon mal erstmal so als Alternative, so auf den Videos sah das sehr, sehr cool aus.
Also wenn diese Podbike-Leute zuhören, ich würde mich bereit erklären, das mal zu testen. Ich lasse da auch sämtliche Häme über mich ergehen und werde sehr cool in diesem Podbike wirken. Das wird nicht zu eurem Schaden sein.
Mhm. Also wie gesagt, es wird im Moment schon getestet und angeblich gibt es
aber nicht von mir.
Ja, sehr wenig Rückmeldung, was immer ein gutes Zeichen ist, weil die Leute sich nicht beschweren. Es ist jetzt mal spannend.
Ja, ich beschwere mich, weil ich habe nämlich noch keins. Ich will das jetzt sofort haben.
Ich schicke dir den Link und dann machen wir einen Podcast. Dann wird das Podbike ja eigentlich seinem Namen gerecht. Dann machst du nämlich mit mir einen Podcast direkt
aus dem... Die nächste Folge aus dem Podbike.
Entweder wird es halt so ein Ding, was die Hardcore-Fans total abfeiern. Und die das einfach nur genial finden. Oder es kann wirklich eine großartige Alternative für Pendelstrecken werden, wo man eben keine Lust hat, nass zu werden oder zu frieren oder verschwitzt anzukommen und sowas.
Hat das auch eine Klimaanlage eigentlich?
Ja, ich glaube nicht, weil dann brauchst du ja wieder mehr Strom. Also dann irgendwann hört es ja auch auf. Dann kannst du auch irgendwie...
dann gibt es den blauen Engel nicht mehr.
Aber ich schicke dir mal den Link und dann bewerb dich dort mal, ob du vielleicht so eine Testfahrt für uns machen kannst.
Sehr gut.
Nächstes Thema, Christian. Sag mir, welche Abos du hast und ich sag dir, was für ein Mensch du bist.
Also ich habe die Stiftung Warentesthefte natürlich, habe ich abgeschlossen. Mhm. Ich habe auch noch so eine Videoplattform, genau.
Hast du Spotify?
Ja.
Hast du Spiegelmagazin?
Nee.
Hast du die Zeit?
Auch nicht. Also ich habe Zeit, aber.
Ja, hast du Taz?
Nee.
Hast du Swapfeeds?
Was ist das denn? Ist das eine Schweinerei, irgendwas Niederländisches, so wie Swaffeln oder was?
Ich habe nicht die geringste Ahnung, von was du da redest. Also Schweinekram, damit kenne ich mich überhaupt nicht aus.
Ja, ja.
Was ich meine, ist ein Fahrradabo von Swapfeeds. Hast du eins?
Ich habe ein Fahrrad, ja. Aber warum sollte ich das abonnieren? Kriege ich dann jeden Monat ein neues?
Ich weiß nicht, ob du in Berlin den schon über den Weg gelaufen oder gefahren bist.
Ich weiß natürlich, was das ist. Das sind die mit den blauen Reifen.
Ah, das weißt du, siehst du?
Ja.
Mensch, jetzt, wenn du jetzt so ein weitergesprochen hättest, dann wäre uns wieder vorgeworfen worden, dass wir Dinge hier gestellt hätten.
Das würden wir niemals tun. Auch unsere Intros sind immer echt.
Also, bei Swapfeeds, die versprechen, dass du für einen festen Betrag pro Monat erhältst du eben ein Swapfeeds-Bike. Und die sorgen dafür, dass das immer funktioniert. Falls was kaputt geht, reparieren oder tauschen sie das Fahrrad innerhalb von 48 Stunden, ist das Versprechen, egal wann, egal wo. Müsste mal uns jemand vielleicht von den Hörerinnen und Hörern rückmelden, ob das tatsächlich so gut und einfach funktioniert, weil das sind ja oftmals diese Mobilitätsversprechen, die am Anfang kommen und dann lösen die sich, wenn man das Problem hat, irgendwie in Luft aus.
Also ich kann berichten, ich habe mehrere Bekannte, die das nutzen und die sind begeistert.
Echt?
Ja, das scheint gut zu funktionieren.
Hier im Hinterhof bei uns, also im Innenhof, stehen nämlich auch zwei schon mittlerweile bei uns rum. Fand ich auch krass, dass das hier auch schon angekommen ist, so bei mir in der direkten Nachbarschaft. Das sind jetzt so die klassischen, das sind so, glaube ich, so sehen so, ja, so Citybikes sehen die aus. Die haben insgesamt, glaube ich, mehrere verschiedene Bikes jetzt im Angebot. Das robusteste ist dann eben so ein Swapfeeds Hollandrad, die nennen es Original. Dann gibt es das Deluxe 7 mit 7 Gängen und es gibt mittlerweile auch ein Power 7 E-Bike. Also du kannst dir auch da ein E-Bike ins Abo holen, wenn du möchtest. Sind halt klar, ich finde halt, sind halt super einfache Räder, sind Standardgrößen, ich glaube für kurze Strecken und
aber aufladen sowas. Muss ich das selber oder kommt dann so ein Juicer nachts vorbei und lädt mir das auf?
Nee, ich glaube bei dem E-Bike, da kommt kein Juicer.
Ja, weil das ist nämlich mein Problem, dass die E-Bikes, die cool aussehen, die haben den Akku fest verbaut, aber ich habe unten in meinem Fahrradkeller keine Steckdose, die ich nutzen kann. Deswegen müsste ich das Fahrrad nach oben tragen und die sind ja auch nicht gerade leicht.
Nee, das sind
sie. Also das wäre für mich ein Argument, wenn jemand anders das dann für mich auflädt. Auch wenn das Ausbeuterjobs sind, ich weiß.
Aber guck mal, bei den Juicern ist doch so, dann kommt der wieder mit Van vorgefahren.
Ja, genau.
Packt es da rein.
Und wird schlecht bezahlt und all sowas.
Ja.
Ja, aber ich meine, ich habe bei den Swapfeeds sogar Leute gesehen mit so einem Fahrradanhänger, wo dann Swapfeeds hinten drauf waren.
Oh.
Oder habe ich das also auch wieder nur geträumt?
Keine Ahnung. Ich weiß, dass sie auch E-Roller und E-Scooter haben mittlerweile in manchen Städten. Aber ob das Zukunft hat, naja, mittlerweile behaupten sie selber, dass sie über 35.000 Nutzerinnen und Nutzer haben. Und weißt du, was es kostet?
Ich weiß es nicht. Ich wusste es mal und habe es hochgerechnet. Und ein eigenes Fahrrad ist natürlich, wenn man es dann irgendwie 5-6 Jahre fährt, günstiger.
Genau, also es gibt so die zwei Modelle. Entweder machst du es ohne Vertragslaufzeit von 12 Monaten, dann zahlst du halt so eine Startgebühr von 15 Euro. Oder wenn du halt einfach sagst, ich brauche das jetzt nur einen Monat, und ich möchte es danach wieder kündigen, dann zahlst du die einmal, die Startgebühr. Das günstigste Bike kostet 16,50 Euro pro Monat und das mit den 7 Gängen kostet knapp 20 und das E-Bike, ja, das kostet dann schon 75 Euro im Monat. Und wenn man weiß, dass man das vielleicht ein Jahr hat, dann kann das schon sich ganz schnell mit einem eigenen Bike auch mal lohnen.
Wenn die jetzt dieses Podcast-Bike ins Programm nehmen, dann würde ich das vielleicht sogar mal ausprobieren.
Stimmt, weil dann ist man ja auf der sicheren Seite, ob man einfach weiß, ob das was für einen ist.
Genau, das wäre eigentlich gut, oder?
Das ist
willst du nicht mal eine Petition starten, Boris? Dass sie sich mal, die sollen mal ein Joint Venture machen.
Wenn Potfeeds. Du die Uhr machst.
Potfeeds.
Potfeeds. Dir wurde noch kein Fahrrad gestohlen, oder?
Nee.
Weil die sind gegen Diebstahl versichert, aber wenn es dir gestohlen wird, berechnen sie dir 60 Euro. Vorausgesetzt, dass du beweisen kannst, dass dein Fahrrad abgeschlossen war.
Mhm. Es gibt ja auch diese von VanMoof-Bikes und die kannst du entweder kaufen oder auch mieten. Die sehen auch crazy aus und die haben eingebaut so einen GPS-Tracker. Und dann kannst du einen Service dazu buchen, dass dann die Bike-Hunter oder wie die heißen, die holen dann das Fahrrad dann halt zurück von dem Drogen-Junkie, der es gerade geklaut hat.
Also was sind das für Vorurteile? Ich wollte gerade sagen, dass das vielleicht ein cooler Job wäre für uns beide. Ich denke da jetzt so an Colt Sievers, ein Colt für alle Fälle. Wir zwei in so einem Pickup und wir holen dann die
wir beide in dem Potfeed. durch die Gegend.
Und holen die Bikes ab und erleben wahnsinnige Abenteuer.
Ja, und springen dann mit den Potfeeds dann auch immer über so Dinger drüber, über so Gräben. Ja,
genau. Und wir fahren die ganze Zeit so, du weißt auch, wie der gefahren ist. Der hat die ganze Zeit das Lenkrad hin und her, obwohl es gerade Strecke war. Aber das sah einfach
viel
dynamischer
aus. Im Hintergrund Country-Mucke, aber mit der Ukulele.
Mhm, großartig, ja. Wird wahrscheinlich genauso ein Riesenerfolg wie unser Podcast.
Das ist gut.
Ja, also das war Swapfeeds als Alternative für Leute, die sagen, ich gehe mal eine kurze Zeit in die Stadt und bevor ich mich da vielleicht fürs Carsharing anmelde, kann ich mich bei Swapfeeds anmelden und dort einfach mal 3 Monate für meinen Bachelor oder meinen Master oder für mein Auslandssemester mir so ein Bike holen. Oder Leute, die sagen, mir wurde es schon 5-mal geklaut. Es gibt ja wirklich die verrücktesten Geschichten, die dann auch sagen, ich hole mir dann lieber so ein Swapfeeds, weil das ist echt nicht so spannend für die Leute, weil sie es eben nicht so schnell und so gut verkauft bekommen.
Aber das heißt ja, Fahrradfahren wird immer einfacher, wird immer bequemer. Das heißt, man müsste jetzt davon ausgehen, dass die Leute ja immer mehr Fahrrad fahren. Stimmt das denn?
Ja, das stimmt absolut. Ich habe da mal eine Studie rausgesucht vom Sinus-Institut, die sie im Auftrag des Verkehrsministeriums gemacht haben, den Fahrradmonitor 2017. Das Fahrrad wird immer beliebter. Die Ergebnisse zeigen auch, das Rad wird sogar auf dem Land deutlich öfter benutzt, nicht so oft wie in den Städten. In der Stadt haben sie einen Zuwachs von 36% gehabt, die Leute, dass sie mehr aufs Rad gestiegen sind. Auf dem Land sind es nur 27%. Und das gilt natürlich auch für den Weg zur Arbeit oder zur Ausbildung. Da ist es halt einfach noch ein bisschen weniger. Ich finde, das ist aber insgesamt ja noch in der Corona-Krise ja nochmal gestiegen, weil da natürlich gerade in Berlin, hat man es ja auch gesehen, oder in anderen Städten auch, dass sie diese Pop-up Bike Lanes eingeführt haben, also sehr schnell Straßen, Spuren abgesperrt haben, um sie für den Fahrradverkehr frei zu machen.
Also bis zu 40% weniger Autoverkehr. Anfang Mai waren es immer noch 20-30% weniger während der Corona-Krise. Und auch beim ÖPNV gab es natürlich heftige Einbrüche. Auf der anderen Seite ist der Radverkehr gestiegen. Also plus 5% mehr in diesem April im Vorjahresvergleich. Und das eben, obwohl viele Leute zu Hause geblieben sind. Ne? Also das heißt, im Verhältnis ist das echt extrem gestiegen.
Und jetzt sieht man es auch, die Städte ersticken fast schon wieder in Autos. Aber welche Entwicklungen gibt es eigentlich für den Radverkehr auch ein bisschen in der Fläche? Wir haben jetzt jemanden für ein Interview eingeladen, das ist Rainer Kolberg. Er ist der Chefredakteur des Magazins Veloplan. Und an wen sich Veloplan richtet, wie lange es das gibt und welche spannenden Geschichten dort erzählt werden, das fragen wir ihn am besten mal selber. Wir haben jetzt hier in der Leitung einmal Rainer Kolberg vom Magazin Veloplan und auch den Christian. Wir sind ja immer noch getrennt voneinander. Christian, vermisst du mich eigentlich schon oder?
Ja, total.
Ja, genau. Und wegen Corona halten wir immer noch ein wenig Abstand. Aber super, dass es dann jetzt hier mit einer Telefonkonferenz geklappt hat, heute um das Thema Fahrradmobilität auch in Städten und im urbanen Raum ein bisschen zu sprechen über das Magazin Veloplan mit dem Chefredakteur Rainer Kolberg. Rainer, für uns erstmal, was unterscheidet denn eigentlich euer Magazin von den bisherigen Angeboten, die ich beispielsweise am Kiosk kenne, rund um das Thema Fahrrad?
Also mit Veloplan wenden wir uns explizit als Fachmagazin an Fachleute, das heißt Verkehrsplaner, Radverkehrsbeauftragte und natürlich die Entscheider, das heißt also Leute aus der lokalen Politik. Und die wollen wir zum einen informieren mit Themen, was passiert in Deutschland, was passiert in deutschen Städten, aber auch was passiert zum Beispiel im europäischen Ausland, also insbesondere im europäischen Ausland, denn da kann man von anderen Städten ganz viel lernen. Und wir wollen natürlich mit dem Magazin auch eine Inspiration geben. Also nicht nur, was ist Stand der Dinge. Dafür gibt es auch andere Fachmagazine schon, die sich dann sehr in der Tiefe mit technischen Details auseinandersetzen, sondern wir wollen quasi inspirieren, was kann man machen. Also Idealzustand wäre für mich, dass zum Beispiel ein Bürgermeister zu seinem Verkehrsplan hingeht und sagt, guck mal, das ist doch eine super Sache, warum machen wir sowas eigentlich nicht? Mhm.
Also das heißt, es gibt die Überzeugten, die das Rad abonnieren und die noch nicht überzeugt sind, die bekommen das dann gratis zugeschickt oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir haben den, weil wir ein ganz neues Magazin sind, wir sind jetzt aktuell mit der dritten Ausgabe am Start, die jetzt gerade rausgekommen ist. Da haben wir die ersten beiden Magazine erstmal kostenlos an großen Verteiler gesendet. Der bitte oder mit dem Hinweis, dass man das auch abonnieren kann. Bei der dritten Ausgabe haben wir jetzt erstmal nur den Abonnenten etwas zugesendet. Dann machen wir die anderen nochmal an die Gemeinde. Im Motto, wenn es euch gefallen hat, dann gerne abonnieren. Wir bekommen ein sehr, sehr gutes Feedback, also auch trotz Corona. Natürlich für den Zeitschriftenmarkt, sag mal, nicht gut ist, also auch für den Anzeigenmarkt nicht gut ist, muss man ganz ehrlich sagen, also in allen Zeitschriften. Aber wir bekommen hervorragendes Feedback zu dem Magazin und darauf kann man auf jeden Fall aufbauen.
Und was sind dann so die Themen, die eure Leserinnen und Leser erwartet? Also kannst du mal so die Highlights der vergangenen Ausgaben von den Themen Blumenstrauß nennen?
Also wir haben das Magazin so geplant und so machen wir es dann auch, dass wir immer mit Schwerpunktthemen arbeiten. Das heißt, wir konzentrieren uns in einem Magazin vorzugsweise dann auf ein Thema. Das war beim letzten Mal, war das Thema Planung. Da ging es sehr drum, was machen andere Städte? Wie kann man zum Beispiel mit digitalen Daten, die erhoben werden, eine bessere Stadtplanung hinbekommen für Fahrradfahrer? Wir haben das sogenannte digitales Datengold. Das sind so Themen, die, sage ich mal, in der Fachwelt noch gar nicht richtig bekannt sind. Also was man alles machen kann, damit man wirklich mehr und schneller auch für den Radverkehr arbeiten kann. Dann haben wir jetzt in der aktuellen Ausgabe beschäftigt mit dem Thema Gesundheit. Das war schon länger geplant und passte natürlich jetzt exakt auch zum Thema Corona. Mhm. Und da haben wir dann manche Sachen, merkt man auch, indem man dann jetzt, sag ich mal, bei der Magazinerstellung dann in die Themen reingeht, wie umfassend das eigentlich ist. Also beim Thema Gesundheit kommen wir natürlich von dem Thema Unfälle, Radunfälle mit abbiegenden LKWs zum Beispiel, über die Themen Bewegungsmangel. Ein großes Thema, was immer wieder leider vernachlässigt wird. Über Thema Luftverschmutzung und andere Dinge.
Gut, das heißt, es scheint da in den kommunalen Verwaltungen und bei den Entscheiderinnen und Entscheidern Wissenslücken zu geben. Das hört sich so ein bisschen so an, selbst bei den Überzeugten noch. Oder warum macht man so ein Magazin?
Ja, es gibt Wissenslücken. Es gibt sogar sehr große Wissenslücken. Und zum Teil muss man sogar sagen, wenn man zum Beispiel die Feinstaubdiskussion sich mal vergegenwärtigt, jetzt aus den letzten Jahren, da denke ich noch mal an Pneumologen, die sich dann öffentlich hingestellt haben und gesagt hätten, ja, mit den Feinstaubwerten, das wäre ja alles gar nicht so schlimm. Das ist Basiswissen, was eigentlich da sein sollte, wovon man ausgehen kann. Aber es wird aktiv, sag ich mal aus meiner Sicht, Lobbyismus auch betrieben von, ja, also bis hin zum Verkehrsminister oder Staatssekretärin, die eben zum Teil einfach, ja, auf Wahrheiten in den Raum stellen, die einfach nicht wahr sind. Und insofern muss man da, glaube ich, sehr stark argumentativ dagegen wirken und einfach dann die Fakten sprechen lassen. Das tun wir, indem wir zum Beispiel mit hochrangigen Interviewpartnern auch zusammenarbeiten.
Mhm. Wie würden Sie das einschätzen? Haben wir gerade rund um das ganze Thema Fahrradpolitik, Fahrradinfrastruktur eher eine positive, eine aufgeschlossene Zeit? Also wenn man jetzt beispielsweise an die Pop-up-Radwege in Berlin denkt, oder ist das momentan eher schwierig, da durchzudringen, wenn man die Beispiele, die Sie mit der Feinstaubdebatte und den Ministern genannt hatte, ist die Aufgeschlossenheit da?
Schwierig. Also
wir merken schon eine große Aufgeschlossenheit über die Parteien hinweg, also je nachdem, mit wem man spricht. Auf der anderen Seite ist es aber gerade, wenn jetzt Kommunalwahlen kommen und so weiter, ist man sehr zurückhaltend in der Politik und in der Verwaltung, jetzt quasi zu große Schritte zu gehen. Versucht also jetzt möglichst nicht irgendwo Öl in irgendwelches Feuer zu gießen, meiner Ansicht nach, und ist also da deutlich zurückhaltender, als das jetzt eigentlich nötig wäre. Berlin geht mit großen Schritten voran und setzt im Prinzip aber auch nur die Pläne um, die sie schon umsetzen wollten. Das heißt, wir haben fertige Pläne in der Tasche, die jetzt halt sehr schnell umgesetzt werden. Das könnte
also die Kofferradwege waren geplant, ja?
Nein, die waren nicht als Kofferrad geplant, aber es war zumindest ein Radwegenetz geplant und letztlich sind da Teile dieses Plans werden vorgezogen.
Ja, aber der öffentliche Druck ist doch relativ stark inzwischen. Also wenn man sich die Diskussion mit den Abbiegeassistenten bei den LKW anschaut, wenn man das ganze Thema Verkehrstote sich anschaut, wenn man die sozialen Medien beobachtet, also da bekomme ich relativ viel Videos dann beispielsweise, wo sich irgendwelche Autofahrer untätig verhalten haben. Da bekommt man doch eher den Eindruck, dass da sehr viele Menschen aktiv und engagiert sind und dass zumindest der öffentliche Druck stärker ist als zuvor, oder?
Ja, absolut. Also das, wir haben gerade zum Beispiel ein Interview geführt mit Dr. Ute Siemanski von der Radcom, beziehungsweise die den Volksinitiative Aufbruch Fahrrad gemacht haben hier in NRW für die Einführung eines Fahrradgesetzes. Und wir haben da 200.000 Unterschriften gesammelt mit unterschiedlichsten Vereinen zusammen in unterschiedlichsten Städten quer durch Nordrhein-Westfalen, was jetzt damit noch in ein Fahrradgesetz münden soll. Das heißt, der Druck von der Straße ist schon da. Es gibt viele, viele Menschen, die sich dafür dieses Thema interessieren. Nicht nur junge Menschen, nicht nur, ich sag mal, linksgrüne Menschen oder wie auch immer man das nennen mag, Alternative, sondern es geht wirklich quer durch die Bevölkerung, also so die Rückmeldung. Das sind Kirchengruppen, das sind Sportvereine, das ist alles Mögliche, die da Unterschriften gesammelt haben für eine bessere Radinfrastruktur, für mehr Schutz von Radfahrern, für eine bessere Gesetzgebung auch. Mhm. Das sind Prozesse, die laufen auch. Aber es ist eine große Frustration aktuell da, so wie ich das mitbekommen habe, die gehen den Radaktivisten, sage ich mal, nicht schnell genug. Gerade jetzt bei Corona wünscht man sich da eigentlich eine deutlich höhere Geschwindigkeit. Aber da ist die Politik und auch die Verwaltung meiner Ansicht nach bislang sehr zurückhaltend in vielen Städten. Das heißt, es geht zwar in die richtige Richtung, aber das Tempo ist nicht das, was man sich vielleicht vorstellt.
Ja, kann es sein, ist es in den Verwaltungen auch so, dass vielleicht gar keine Ressourcen für so eine Planung und für Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter vorhanden sind, um sich wirklich mal mit Radfahrkonzepten und einer anderen Art von Mobilität auseinanderzusetzen? Das ist jetzt nur der Eindruck, weil man kennt es ja auch bei Klimaschutzbemühungen, dass dann zwar ein Klimaschutzmanager beispielsweise in der Verwaltung oder in der Kommune angestellt wird, aber der muss dann halt irgendwie 15 oder sie jeweils 15 bis 20 verschiedene Felder abdecken, die er eigentlich fachlich auch gar nicht abdecken kann und die Zeit und die Ressourcen dafür hat.
Ja, das ist wohl so. Und das ist auch ein Problem, was nicht von heute auf morgen wahrscheinlich gelöst werden kann. Kriegen wir immer wieder die Rückmeldung von eigentlich auch von allen Instanzen. Es gibt gerade die kleinen Kommunen, oder wenn wir dann von ländlichen Kommunen sprechen, da gibt es eigentlich niemand, der wirklich Ahnung vom Thema Radverkehr hat. Das ist irgendjemand, der ist dann, also nicht irgendjemand, sondern eben ein Bauingenieur oder eine Abteilung, die dann Radverkehr so nebenbei machen soll und die also ja sich vom zeitlichen Aufwand her auch das nicht leisten kann, Fahrradkongresse zu besuchen, möglichst sogar internationale Kongresse zu besuchen etc. Und die sind natürlich auch froh über jede Hilfestellung, die sie bekommen.
Und wenn die Verwaltungen da so hinten dranhängen, gerade im ländlichen Bereich, gibt es ja aber auch gute Beispiele, weil man kennt es ja natürlich, hast du schon genannt, Berlin schafft gerade sehr viel, vielleicht schon die Pläne waren da, jetzt werden sie nur noch schneller umgesetzt, aber gerade wir haben darüber gesprochen, auch im ländlichen Raum ist es ja etwas, was wir vielleicht hinten dranhängen, aber gibt es da auch gute Beispiele, wo man sagen kann, ihr Kommunen, ihr kleinere Städte, schaut euch mal das bei diesen Vorreitern an, die sind eben nicht im urbanen Umfeld, sondern eher weitläufiger?
Ja, absolut. Ich habe vor kurzem noch eine Studie gelesen. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, über welche Gemeinden es da ging. Es waren direkt mehrere. Und die haben ganz klar gesagt, es gibt verschiedene Faktoren, die also auch im ländlichen Bereich das Fahrrad sehr stark nach vorne bringen können. Ein Hauptfaktor ist eine gute und sichere Infrastruktur. Also wenn ich nur einen unbeschützten Radweg habe entlang einer Landstraße oder mitten auf einer Landstraße,
dann kann ich nicht davon ausgehen, dass die Bevölkerung wirklich ernsthaft, auch wenn es kleinere Strecken sind, da mit dem Fahrrad fährt. Habe ich eine gute, ausgebaute Radverkehrsinfrastruktur, dann fahren die Leute mit dem Fahrrad. Das ist schon so. Die fahren sogar sehr gerne auch am Land mit dem Fahrrad. Das sieht man auch zum Beispiel so in Gegenden wie Münsterland oder so, wo also einfach eine ganz andere Kultur da ist. Und quer durch alle Altersschichten, also vom Kind bis zum Rentner. Und dann auch mit dem E-Bike gefahren wird und in der Freizeit gefahren wird und Erledigungen gemacht werden mit dem Fahrrad. Und die Leute lieben das, weil es ist auch einfach schön, mal in den Nachbarort zu fahren und irgendwie frische Luft zu haben. Wir haben ja auch den Klimawandel, wo immer jeder spricht, ja, aber im Herbst und im Winter, da wird es dann wieder kalt und dann liegt der Schnee auf den Straßen. Dann frage ich mal zurück, wo bitte ist denn der Schnee? Also ich sehe nicht und man kann also eigentlich vom Frühling bis zum Herbst sich die Erfahrung der Fahrradwirtschaft insgesamt kann man hervorragend Fahrrad fahren.
Und es gibt oft das Argument, die deutschen Städte könnten sich gerade von den Fahrradhauptstädten in Europa etwas zum Vorbild nehmen. Welchen Eindruck hast du? Wie stehen wir denn in Deutschland insgesamt im Vergleich da?
Schlecht. Also, wenn man, ich war letztes Jahr auf der Velocity Conference, das ist eine große internationale Konferenz zum Thema Radverkehr. Da stehen wir, sag ich mal, in Deutschland der Ansicht nach von vielen Experten irgendwo im Mittelfeld. Irgendwo im Mittelfeld heißt aber nicht im Mittelfeld von Kerneuropa oder wir können es auch nicht mit den skandinavischen Ländern oftmals vergleichen, sondern und schon gar nicht mit Holland oder Kopenhagen, sondern da geht es wirklich so in der Spanne, wenn man irgendwie von Bogota bis Kopenhagen guckt. Also da sitzen wir dann ungefähr im Mittelfeld. Das ist nicht ganz schlecht, also was wir hier machen, der allgemeinen Wahrnehmung. Das ist aber auch wirklich nicht gut. Und sie könnten viel, viel mehr machen. Die Niederländer zeigen das zum Beispiel ganz hervorragend, indem sie wirklich auf das Fahrrad als Verkehrsmittel setzen und das auch verknüpfen mit der Bahn. Also deshalb werden auch diese riesengroßen Fahrradparkhäuser gebaut, damit die Leute pendeln können, also mit dem Fahrrad zur Bahn, zu den Bahnhöfen pendeln können, da ihr Fahrrad sicher abstellen können und dann anschließend mit dem Zug weiterfahren in die nächste Stadt, wo dann der Arbeitsplatz ist. Das ist keine graue Theorie, sondern es wird wirklich gelebt. Da sind die Holländer wirklich sehr, sehr fit, was diese intermodalen Verknüpfungen angeht. Und da sind wir, also davon sind wir aktuell meiner Einschätzung nach meilenweit noch entfernt, leider.
Klingt ja alles ziemlich bitter. Was ist denn Ihre Vision, wenn Sie nach vorne schauen? Also was ist realistisch, vielleicht eben auch mit einfacheren Mitteln erreichbar, was einen großen Unterschied schaffen würde? Was wären da die Top-Maßnahmen, die Sie auch Entscheidern in den Kommunen und in den Regierungen empfehlen würden?
Top-Maßnahmen, sag ich mal. Also zum einen den Optimismus nicht verlieren. Ich glaube, das ist mal so das Wichtigste, dass man lernt oder sich darüber bewusst wird, gerade jetzt mit der Corona-Krise, wenn man das wirklich will und wenn der Staat es wirklich will, dann ist eine Menge möglich. Also es ist ja nicht das Coronavirus, was die Wirtschaft lahmgelegt hat, sondern es ist der Staat gewesen und letztlich die Bevölkerung zusammen, die vernünftige Maßnahmen ergriffen haben. Ähnliches könnte man wahrscheinlich im Bereich Verkehr machen. Ähnliches könnte man auch im Bereich im Klima machen. Also dieses Argument, es geht nicht und man will es nicht, das gibt es eigentlich nicht mehr. Ich glaube, die Bevölkerung ist viel weiter, als die Politik das so denkt.
Was denn konkrete Maßnahmen? Autofreie Städte oder Stadtkerne?
Also autofrei ist immer ein großes Hasswort. Natürlich. Ich glaube nicht, dass man mit autofrei, mit der Forderung wirklich dann auch viele Leute hinter sich bringen kann in der Bevölkerung. Ich glaube so, dass das Ziel kann und sollte vielleicht sein, lebenswerte Städte. Und halt deutlich weniger Autos. Also weniger Autos, die fahren, weniger Autos, die parken. Und den Autos das Fahren einfach ein Stück weit schwerer macht. Und für die Fahrradfahrer die ganze Sache ein Stück weit leichter und sicherer macht. Das ist eigentlich das Konzept, was in Städten wie Kopenhagen sehr gut funktioniert hat und auch in Amsterdam und so funktioniert. Und den Leuten immer wieder zeigen, wir tun was und guck mal, der Platz, den wir jetzt zum Beispiel von parkenden Autos befreit haben, der ist jetzt plötzlich eine wunderschöne Insel, wo man Außengastronomie hat, wo man vielleicht einen Brunnen hat, etc.
Also das sind so diese Parklets. Sind damit jetzt gemeint, wo man eine Parkfläche umnutzt, oder?
Damit mit Parklets kann man sehr schnell arbeiten, aber es geht auch darum, zum Beispiel komplette Straßen vielleicht mal auch temporär frei zu machen. Ich finde so Paris-Plage, also das, was in Paris an der Seine stattgefunden hat, wo man einfach mal im Sommer die große Verbindungsstraße entlang der Seine
Autos gesperrt hat und der Bevölkerung zur Verfügung gestellt hat, die Bevölkerung nach einem Jahr, zwei Jahren einfach merkt, oh, das ist wunderschön, eigentlich wollen wir gar nicht mehr darauf verzichten. Und wenn dann der Bürgermeister sagt, ja, das lassen wir jetzt so, dann hat es plötzlich eine riesige Zustimmung. Also Paris macht das sehr, sehr gut, gerade aktuell in meinen Augen, mit einer sozialistischen Bürgermeisterin, aber auch mit einem großen konservativen Lager, das auch entdeckt hat, dass also wirklich wieder schön ist, ein Gewinn ist für die Stadt, mehr Lebensqualität zu schaffen.
Dann wünschen wir euch viele Abonnenten für die Zukunft und vor allem, dass ihr viele Expertinnen und Experten in den Verwaltungen, die sich rund um das Thema Radkonzepte und Fahrradfahren im ländlichen Raum oder in den urbanen Räumen kümmern, gut informiert, damit wir da eine gute Zukunft haben.
Danke für das Gespräch. Tschüss.
Okay, das war wieder ein interessantes Interview, Boris. Danke, dass du das organisiert hast. Und wie immer gibt es ja zum Schluss noch ein paar Tipps.
Nur ein paar ganz wenige, aber wir wollen sie euch nicht vorenthalten. Wie gesagt, kauft gebrauchte Räder und E-Bikes. Das macht auch von der Ökobilanz und der Klimabilanz einfach deutlich mehr Sinn.
Selbst für Leute, die Radprofis sind und die geschenkt bekommen, wie wir erfahren haben. Dann kann man natürlich die diversen Sharing-Angebote nutzen. Da gibt es ja nicht nur die Swap-Feeds, da gibt es natürlich auch die Räder von der Bahn, da gibt es Donkey-Bike, also in jeder Stadt unterschiedlichste Anbieter, die man da nutzen kann.
Was ich wirklich gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte, sondern vielmehr du, Christian, waren eben Bio-Schmiermittel und Bio-Reinigungsmittel fürs Fahrrad, weil die kaufe ich ja öfter, weil ich wirklich oft auch meine Fahrräder, also ich glaube öfter als du oder andere, sauber machen. Und da habe ich, das ist so etwas, das kauft man einfach da, wo man es kauft, aber man denkt da manchmal gar nicht drüber nach, dass es da auch nachhaltige Alternativen gibt.
Genau. Ja, ansonsten ganz klar, Auto stehen lassen, das Rad nutzen, ne? Am besten
Auto abschaffen.
Ganz abschaffen. Abschaffen.
Und engagiert euch bei den vielen lokalen Vereinen und Gruppen, die gerade jetzt in den letzten Monaten und ja, in den letzten zwei, drei Jahren auch fahrradfreundliche Städte und Regionen fordern, ja, und eben sich Konzepte wünschen, die auch in vielleicht nicht nur in den Großstädten funktionieren, sondern auch eher ein bisschen in den ländlicheren Räumen.
Ja, das war's. So, los, Boris, ne? Nachdem du mich eben so fertig gemacht hast mit deinem SUV, finde ich, jetzt kannst du mich mal den Berg hochschieben.
Aber davor schickt ihr bitte als Hörerinnen und Hörer euer Feedback oder eure Wünsche an.
info@kingkongklima.de.
Abonniert uns bitte auf Spotify, bei iTunes, bei Deezer, bei Google Podcast oder in dem Podcast-Client eures Vertrauens.
Und schreibt auch gerne Rezensionen, vergebt uns Sterne, das wäre genial. Und ich darf sagen, wir haben echt ein paar sehr nette, sehr positive Rückmeldungen bekommen. Beschwert hat sich bisher noch keiner. Macht das aber ruhig, wenn wir was besser machen können. Gebt uns trotzdem alle Sterne und eine Top-Bewertung, aber schickt uns eure Wünsche, eure Vorschläge, wie wir noch besser werden. Vielen Dank.
Vielleicht mache ich mir so eine Wegwerf-E-Mail und dann schreibe ich dir was ganz Hässliches, wenn du dir das wünschst.
Wegwerf-E-Mails sind nicht umweltfreundlich, Boris.
Oh, okay, sorry. Ja, weißt irgendwie. Jedes Fettnäpfchen nehme ich mit. Also, bis zum nächsten Mal.